Das letzte Mal haben wir ohnehin nichts Neues gemacht.
Hast du für diesen Gast da?
Ja, ja, habe ich für ihn wiederholt. Ja, also das ja, war irgendwie notwendig. Das ist auch gut. Oh ja, die braucht man immer wieder. Und es kommen ja trotzdem dann immer wieder neue Facetten. Oder man stößt wieder auf irgendwas, was vorher noch nicht so ganz klar war. Aber heute können wir damit weitermachen mit der Geschichte von Flora und Blanche Flora, und zwar eben mit diesem arabischen Vorbild. Ich habe euch gesagt, die Geschichte kommt eigentlich aus dem arabischen Raum, oder besser gesagt von einem Araber aus dem persischen Raum. Also wobei nicht ganz klar ist, er wird die Geschichte wohl nicht selber geschrieben, in dem Sinn haben sie jetzt hier aufgezeichnet. Mhm. Also der Mensch heißt Abu el-Faraj al-Isfahani, also aus Isfahan stammt er. Ist eine Stadt in Persien, aber er war trotzdem ein reinblütiger Araber. Waren viele, also viele gerade die großen arabischen Schriftsteller, lustigerweise, haben alle in Persien gelebt, die meisten. Ja, weil Persien ist einfach ein altes, altes Kulturland. Und ich meine, die Araber für sich genommen, auf der arabischen Halbinsel zunächst, waren Nomaden. Also das heißt, da schließt sich eine große Kultur im Grunde, die also nach außen geht, eigentlich fast aus. Weil da gibt es zunächst einmal keine großen Gebäude oder sonst irgendwas. Da schreibt man in dem Sinn nicht Bücher. Man schreibt ja Nomade Bücher und schleppt dann eine Bibliothek mit, sozusagen. Das
Die Tiere brauchen das nicht.
Die brauchen das nicht. Also da ist es ganz anders. Dafür lebt er also im Grunde freiere, bewegliche Geistigkeit irgendwo. Das. Aber das Persische war schon lange also auch für die Literatur bekannt und berühmt. Und
das ist dann so eine Art von Anziehungsgebiet, kann man sagen, wo dann die Kultur
absolut sich langsam absolut. Absolut, also.
Und dieses Persien, ich weiß nicht genau, welches Gebiet das dann wirklich ist. Es ist nicht Babylon, gell?
Es ist nicht Babylon, es ist nicht Babylon, sondern es ist
ein bisschen nördlich.
Es ist ein bisschen nordöstlich.
Nordöstlich? Von Babylon?
Naja, also es ist nördlich, aber geht, wenn man auf der Landkarte schaut, so nach rechts rüber sozusagen ein bisschen. Also es ist, dann ist es Osten, Es ist da über das Zagros-Gebirge, das ist so die Grenzscheide irgendwo, und es wird dann gebirgig auch, also es ist viel höher, das Zweistromland liegt also tiefer. Also es geht mehr in die Höhe.
Das, und die Wasser fließen in diese Richtung, also fließen dann in den Westen, vom Norden in den Westen?
Ja, naja, in Persien selber meinst du, oder?
Ja. Im Zusammenhang mit dem, ich suche jetzt den Zusammenhang mit den Euphrat und Tigris.
Naja, das ist daneben sozusagen, also die, es
das ist jetzt keine Wasserscheide.
Das ist. Es wird sicher auch eine Wasserscheide sein, nehme ich schon an. Aber im Persien, jetzt fällt mir ehrlich gestanden, kein so wirklich großer Fluss sein, der in Bedeutung dem Euphrat und Tigris nahe kommt.
Ich weiß das auch nicht. Müsste man
schauen, ja, genau, wenn wir schon da haben. Wir können uns das anschauen. So.
Also wo Gebirge sind, da gibt es auch Flüsse.
Ja, sicher, eine Flüsse gibt es auf jeden Fall. Aber
Meer haben sie nicht.
Naja, der Golf unten, wo aber eigentlich letztlich Babylon und das alles dranhängt, heißt ja der persische Golf sogar. Aber das eigentliche Kernland liegt höher. Einfach. So.
Hast was gefunden.
Also, jetzt schauen wir mal.
Hoppla, das war nur die Spur.
Iran.
Ist das der Name von?
Das ist ein Dichter, aber das ist der, der das Schachnameh geschrieben hat. Das ist das berühmteste. So, da haben wir jetzt eine Karte.
Teheran sehe ich schon. Und oberhalb, ja klar haben sie mehr.
Das Kaspi. Nein, das Kaspi, ja, ja. Nein, und unten ist eben der Persische Golf. Da, aber das, der liegt sozusagen westlich, ja. So seitlich, wie man einfach. Und da muss irgendwo Euphrat und Tigris sein. Und da. Also Flüsse gibt es natürlich. Das, also das Kaspische Meer, das, das geht halt dann schon da rüber.
Na, aber so wie es da ausschaut, ist schon, dass auch dieser Gebirgszug,
ja, 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 ja.
Hast du irgendwie eine Grenze.
Ja, ja, da ist das Zagros-Gebirge.
Zagros.
So also da, ja, ja.
Das
ist ja riesens. Das ist groß, ja, ja. Das, na, das hat alles große Dinge. Und das ist hoch, ja, ja. Also das ist typisch für dieses Persische, dass das hoch liegt.
Aha. Da haben wir das Isfahan.
Da haben wir das Isfahan, genau. Teheran liegt nördlicher, da haben wir das Isfahan.
Dort hat sich der Dichter
niedergelassen. Dort hat sich der niedergelassen, ja. Also haben viele Araber haben da gelebt einfach. Ich weiß gar nicht jetzt, ob er eingewandert ist oder ob er schon dort geboren wurde, das weiß ich gar nicht. Das war zu der Zeit sowieso alles islamisch.
Ja, ja. Nein, ist ja noch immer.
Ist es noch immer, ja. Ist es noch immer. Und also der Dichter ist im 10. Jahrhundert lebt er.
Was ist dies für ein Seelein? Liegt das auch noch in Persien?
Das liegt auch noch.
Da zwischen diesen hohen Bergen.
Genau. Das muss ja fantastisch sein. Da ist keine Beschriftung da. Aber es sind
das wird eh so groß wie das Europa sein. So
groß das ist ziemlich groß, ja, ja, ja. Ja, ja, das hat ja tolles Riesendimensionen. Also
aber halt nicht bevölkert, ne? Die Berge werden.
Ja, ja, da sind viele, viele.
Da wird es ein paar Tiroler geben, persische Tiroler.
Ja, ja. Ja, es gibt dort überall riesige Freiflächen. Das, ich meine, das ganze Afghanistan, oder wenn man nimmt, das ist. Ja. Riesige Weite und auch viel Gebirge und aber das sieht man, das auch das im Vergleich zu Europa.
Na, was sind wir für? Wir bilden uns immer ein, ja, wir sind der Nabel der Welt, aber von der.
Naja, von der Nabel ist auch nicht so groß.
Genau.
Genau.
Ja, ja.
Aber du verteidigst unsere Haltung.
Ja, schon. Das ist, was das Zünglein an der Waage ist, ja, ja. Ist auch klein, aber hat schon was drauf. Ja. Ja, ich meine, jeder hat seine Aufgabe und Europa konnte sich zweifellos nur dadurch entwickeln, dass das im Grund alles so zusammengedrängt ist auf einem winzigen Fleck und da jetzt noch 100.000 kleine Völker, die alle Schwierigkeiten haben, miteinander umzugehen und so weiter.
Und da geht es um den Zusammenklang, gell?
Ja. Weil das ist.
Und der zerfällt jetzt.
Das ist die Problematik, ja. Ja. Ja, also jedenfalls die Kulturblüte. Auch der arabischen Literatur, also die liegt eigentlich dort auf dem persischen Gebiet. Dort sind die meisten. Eben auch der Firdausi, also der das berühmte Schachnameh, das Buch der Könige geschrieben hat.
Was ist das?
Also, na, das ist das persische Nationalepos.
Ja.
Und da ist eigentlich die ganze Geschichte Persiens drinnen, eben auch diese ganzen Geschichten, Auseinandersetzungen, Iran, Turan und so, also durchaus nicht nur jetzt auf Islam bezogen, also eben das geht weit weiter über hinaus. Obwohl der 4000er...
Ja, schau, da kommt noch.
Ja, schön.
Oder?
Irgendwas höre ich.
Ja.
Ja, vielleicht kommt der Peter zurück, das kann auch sein. Appenzeller sind da, also vielleicht sind es Sie, Sie weiß nicht.
Ja.
Ah, sehr gut. Naja, die Geschichte kommt.
Stört dich das, dass ich das.
Nein, nein, mich stört das nicht. Nein, nein. Nein, nein. Das geht schon. Ich sehe genug. Ja, also wir werden dann heute eben lesen, diese Vorform, wobei man sagen muss, die eigentliche Geschichte.
Servus.
Servus, Dietmar.
Ich habe schon noch hier gefragt.
Grüß dich, Dietmar, servus. Macht nichts, kein Problem. Hast du nichts Wesentliches versagt? Wir haben uns jetzt ein bisschen mit der Geografie Persiens auseinandergesetzt und haben uns das angeschaut gerade. Weil ich eben heute vorlesen möchte, was das letzte Mal eben nicht gegangen ist oder für mich keinen Sinn gemacht hat. Diese Geschichte von Urwa und Afra, das ist also das Vorbild für die Geschichte von Florent Blanchefleur, also das erste Urbild. Man muss aber dazu sagen, die Geschichte spielt ja eigentlich früher, auch früher als dieses Urbild. Das heißt, es geht auf etwas zurück, weil das, die Geschichte spielt ja zur Zeit kurz vor Karl dem Großen.
Mhm.
Also das heißt, es spielt im 8. Jahrhundert ungefähr. Also das ist die Zeit, wo der Islam bereits tief nach Europa hinein vorgedrungen ist, wo 732 ist die Schlacht bei Tours und Poitiers, also da steht schon mitten im heutigen Frankreich drinnen und es gelingt, dass sie zunächst einmal bis nach Spanien wieder zurückzutreiben. Also in der Zeit ungefähr spielt sich die Geschichte ab, weil also zumindest so wie es Konrad Fleck überliefert, seien ja Florent Blanchefleur sozusagen die Großeltern Karls des Großen gewesen. Was nicht unbedingt also im wörtlichen Sinn zu nehmen ist, weil der Vater dieser Bertrada oder Bertha, die Mutter Karls des Großen ist historisch bekannt, also das war der Charibert de Laon, der also aus Nordfrankreich, der hat äußerlich gesehen mit der Geschichte nichts zu tun, nichts weiter zu tun, also es geht also um sozusagen die geistige Abstammung irgendwie. Das ist damit gemeint. Wie überhaupt die Geschichte eher sicher nicht als jetzt einfach historische Erzählung zu nehmen ist, sondern sie kleidet im Bilder eine bestimmte seelisch-geistige Entwicklung, wo es eben um unser Thema geht, Verbindung des höheren Ich mit dem kleinen Ich zu schaffen oder sprich die Abelströmung mit der Keinsströmung zu verbinden. Also das ist das zentrale Thema dabei und das sagt der Rudolf Steiner ganz deutlich, dass die Geschichte nicht im äußeren Sinn so zu nehmen ist. Obwohl er aber auch deutlich sagt, also dass der Gestalt des Flor durchaus eine reale Gestalt zugrunde liegt, nämlich eine frühere Inkarnation des Christian Rosenkreuz. Aber was die Geschichte erzählt, ist also das die geistige Seite dieser Inkarnation sozusagen. Also, dass er da einen nächsten Schritt gemacht hat, eben diese beiden Ebenen miteinander zu verbinden. Und das geht's, weil das ist also offensichtlich die zentrale Aufgabe, die mit dem Rosenkreuzertum dann letztlich auch verbunden ist, diese beiden Strömungen zusammenzubringen und nicht bei den Einseitigkeiten hängen zu bleiben. Die Einseitigkeit der Keinsströmung wäre, wenn es ganz krass wäre, dann wären das also die reinen Materialisten. Da kommt nichts Geistiges mehr herein. Wunderbare Techniker, perfekt. Also vieles von dem, was wir heute erleben, ist sozusagen Keinsströmung, aber die verliert vollkommen das Geistige, wenn sie nicht die Befruchtung also durchs höhere Ich sucht. Dann geht es absolut in die Einseitigkeit. Und auf der anderen Seite aber die ganz nur oben bleibt und eigentlich die Erde nicht anrühren will oder nicht herunterkommt, ist also auch nicht die Strömung, die dann die Weiterentwicklung bewirken kann. Dann kann ich höchstens zurückkehren zu einem früheren Zustand. Und dann ist die ganze Erdentwicklung eigentlich sinnlos. Und das ist die große Problematik, das ins Gleichgewicht zu bringen. Und diese Problematik tritt im Mittelalter sehr deutlich hervor. Es ist einerseits das Verstricktsein in die äußeren Dinge, die gerade zum Beispiel auch bei der Kirche sehr stark da war. Also jetzt weniger in Technik oder solche Sachen, aber in die äußere Politik. Ich meine, das geht bis... Ja, Geld und Macht, natürlich, Geld und Macht. Und das ganze Mittelalter ist geprägt also durch die Auseinandersetzung Papst und Kaiser. Also das... Die zwei Schwerter-Theorie, wie es heißt, die aber nie so wirklich funktioniert, weil beide alles haben wollen. Meistens. Naja, zwei Schwerter-Theorie nannte man das, also die Kirche als geistliche Macht und der Kaiser als weltliche Macht. Das sollte die Aufteilung sein. Und so richtig hat das aber nie funktioniert.
Du, und was ist jetzt mit den zwei Schwertern? Der Papst hat kein Schwert, oder?
Ein geistiges.
Es sollte ein geistiges sein, aber genau. Also so ein Michael-Schwert von mir aus, so in die Richtung. Aber in der Regel war es doch mehr das äußere Schwert. Also das haben sie sehr gut beherrscht. Also da ist eben auch dieses Gleichgewicht nicht vorhanden. Ansonsten wäre das ja eine richtige Lösung gewesen, dass sich das aufteilt. Aber
wenn sie gut zusammengearbeitet
hätten. Ja. Das ist, aber genau, also an dem scheitert es immer. Und die Geschichte von Florent Blanchefleur soll eigentlich andeuten, dass es da funktioniert. Das ist also das Idealbild. Und Christian Rosenkreuz eben in der Inkarnation, in dem man ihn als Flor bezeichnen kann, aber halt nicht mit demselben äußeren Schicksal, sondern mit dem als inneres Schicksal, der macht einen weiteren Schritt auf diese beiden Ebenen in sich zu vereinigen. Und wir haben ja schon kennengelernt, dass er dazu gut vorbereitet ist, weil er erstens einmal schon in seiner Inkarnation als der Tempelbaumeister Hiram eben die Begegnung mit dem Salomon gesucht hat. Da ging es auch darum, der Salomon war eigentlich aus der Abelströmung und Hiram aus der Kainströmung, und beide mussten zusammenarbeiten letztlich, um diesen salomonischen Tempel zustande zu bringen. Und dieser salomonische Tempel ist aber das Bild des Menschen in Wahrheit. Das Bild des Menschen, wie er sich also in der näheren Zukunft entwickeln muss, also auf Erden.
Also jetzt der Christian Rosenkreuz zur Keinströmung, ne?
Naja, er ist schon sehr weit fortgeschritten, in dem sich mit der Abelströmung zu vereinigen. Das heißt nämlich vor allem in sich diese beiden Strömungen zu vereinigen. Das, also da ist er sicher einer derer, die am allerweitesten auf dem Gebiet sind. Und viele große Eingeweihte, auch trotz allem, gehören dann entweder definitiv der einen oder der anderen Strömung an. Und also wenn man zum Beispiel nimmt in Südfrankreich die Katharer, das sind eine reine Abelströmung im Grunde. Also da, und also das heißt, die sind immens geistig hochstehend, aber im Grunde von der Aufgabe der Keinströmung, das fehlt fast komplett. Das ist eine ganz krasse Einseitigkeit im Grund.
Und aber Eingeweihte mit Keins, also mit Keins Schwerpunkt,
naja,
kann ich mir ja, vorstellen schon. Aber
nein, ursprünglich gab es auch keine Keins, keine Eingeweihten in der Strömung. Das waren eben die gerade nicht eingeweiht waren, aber dafür mit den dunklen Kräften der Erde umgehen konnten. Aber eben, das hat sich gewandelt und das hat sich namentlich gewandelt seit der Zeitenwende, weil erstens jetzt der Christus mit der Erde verbunden ist. Damit ist, wenn man in die sozusagen Erdentiefe geistig vordringt, dort immer auch der Christus zu finden ist. Und man muss halt nur vorbereitet sein dazu, ihn zu erkennen. Das ist das Problem. Und das Zweite ist, dass seit der Zeitenwende, seit eben dieser Lazarus Johannes, oder sagen wir zuerst einmal der Lazarus, eingeweiht wurde durch den Christus, wobei, ihr erinnert euch, diese Auferweckung des Lazarus ja so erfolgt, dass er von selber in diesen todesendlichen Zustand verfällte, also noch einmal diese altägyptische Einweihung im Grunde aufgreift, aber weil da war es eben üblich, dieser 3- bis 3,5-tägige Todesschlaf, aus dem man dann erweckt wurde durch die Gemeinschaft der Priester, vorher auch durch die Gemeinschaft der Priester in diesen Zustand versetzt wurde. In diesen Zustand fällt dieser Lazarus von selber. Von selber, indem er einfach sich meditativ beschäftigt mit dem Christus, den er kennt, mit dem er ja umgeht und diese Lehren verinnerlicht und dadurch sie so stark aufnimmt, dass er dadurch einfach in diesen Zustand verfällt. Und nur erweckt wird er dann durch den Christus aus dem Zustand. Und wir haben ja gehört, dass er am 4. Tag erst, also im allerletzten Moment passiert ist, wo überhaupt noch eine Rückholung möglich ist. Und was passiert aber dabei, bei dieser Einweihung? Es passiert das, dass er sich verbindet mit dem Geist Johannes des Täufers, der vorher enthauptet wurde, der also ganz der Abelströmung angehört. Also Johannes der Täufer stammt aus der Abelströmung, war vorher inkarniert inkarniert kann man da sowieso nur sehr unter Anführungszeichen sagen, als der Prophet Elias, weil gerade solche Propheten im Grunde nicht in einem einzelnen Körper inkarniert waren. Sie hatten wohl einen, der den Schwerpunkt vielleicht bildete, aber er konnte genauso gut durch andere Menschen sprechen. Ja, im Grunde war der Elias so, man kann fast sagen, der Volksgeist des hebräischen Volkes. Also das heißt, er hat eine Mächtigkeit wie ein Erzengel im Grunde. Und das heißt, er lebt in jedem des Volkes drinnen. Und nur um es sozusagen äußerlich auszusprechen, wirkt er dann durch einen bestimmten Körper. Aber ich meine, das benutzen die Theologen auch immer dann gerne als Argument, wenn man sagt, na, aber da steht doch was von der Reinkarnation drinnen. Naja, aber mit dem Elias war das ja nicht so ganz so. Also. Und aber durch dieser Johannes der Täufer ist jetzt der wiedergeborene Elias. Nach seiner Enthauptung wurde er zunächst der Gruppengeist der 12 Apostel. Dadurch wurden sie eigentlich erst die 12 Apostel, also diese Gemeinschaft. Weil diese Gemeinschaft braucht einen Gemeinschaftsgeist und der war also getragen einmal durch den Johannes den Täufer. Und dann bei der Verklärung am Berg Tabor, dass ja nur drei Apostel miterleben, weil die anderen also nicht stark genug dazu sind, also nur Petrus, Johannes und Jakobus, wobei dieser Johannes aber nicht der ist, von dem wir jetzt sprechen. Das ist das Paradoxe. Es gibt da eigentlich drei Johannese, mit denen wir es zu tun haben. Also es gibt Johannes den Täufer, der ist, also wirkt von drüben. Es gibt den Johannes Zebedäus, das ist der Bruder des Jakobus, die Donnersöhne heißen sie auch, also die sehr energiegeladenes Temperament hatten. Und dann gibt es den Lazarus, der durch die Einweihung erst den Einweihungsnamen Johannes bekommt und dann offensichtlich an die Stelle des Johannes Zebedäus tritt. Also das heißt, der Johannes Zebedäus war so ein Vorbereiter und hat ihm den Platz bereit gehalten in gewisser Weise.
Der ist gestorben, oder?
Nein, ist aus der Bibel jetzt nicht wirklich zu entnehmen, aber muss durchaus nicht sein. Es war ja auch dieser Zwölferkreis. Man darf sich ja nicht so vorstellen, das sind jetzt die Zwölf. Und es gab ja viel mehr Apostel rundherum. Aber es gab einen engen Kreis, der halt die, wenn man so will, auch die esoterischen Lehren empfangen hat. Und innerhalb dieses Zwölferkreises gab es dann eben noch den Dreierkreis von Petrus, Jakobus und Johannes. Zuerst eben der Johannes Zebedäus. Und dann ist es eigentlich der erweckte Lazarus, der Lieblingsjünger. Also das heißt nichts anderes, als dann ist die Einweihung, die höchste Stufe der Einweihung ist auf den einen beschränkt. Da kommen die anderen auch nicht mit, sozusagen. Und das eben dadurch, dass er aber jetzt eng verbunden ist mit dem Geist Johannes des Täufers, der drüben ist, also mit dem Johannes den Täufer aus der Abelströmung, während er, der Lazarus, aus der Kainsströmung kommt.
Ist er dann schon Geistmensch oder Geistesmensch?
Naja, man kann sagen, sie sind es zusammen in gewisser Weise. Also das heißt, der Lazarus unten und der Johannes der Täufer oben.
Wächst sich das ab?
Naja, der nächste Schritt ist, weil da sind jetzt noch zwei Menschen, die verbunden sind. Und das wird für die Zukunft noch sehr, sehr lange eine Bedeutung haben, beziehungsweise wird überhaupt jetzt eine richtige Bedeutung bekommen, dass also Menschen auf Erden leben und mit einem ganz bestimmten Toten so eng verbunden sind, dass sie wie ein Mensch dastehen. Das heißt aber, dass der Tote zugleich im Grunde im Erdenleben drinnen steht, und der unten steht zugleich bewusst in der geistigen Welt steht. Und dann kann man sagen, gemeinsam haben sie alle Wesensglieder bis hinauf zum Geist des Menschen. Weil wenn der Tote drüben ist und diese Verbindung nicht hat, dann hat er zwar so etwas Ähnliches wie den Geist des Menschen, nur ist es nicht sein eigener noch wirklich, sondern er ist ihm verliehen, und um es zu unterscheiden, nennt es dann oder Steiner sogar nicht den Geist des Menschen, sondern den Seelenmenschen. Nur um es zu unterscheiden davon, es ist zwar eigentlich gleicher Art wie der Geist des Menschen, aber es ist eben noch nicht voll durchindividualisiert. Und gemeinsam schaffen sie das in gewisser Weise. Also das ist dann nämlich nicht mehr ein sozusagen Geistesmensch, also dieses höchste Wesensglied, das durch eine Wesenheit einer höheren Hierarchie getragen ist, sondern die zwei zusammen schaffen das. Und das wird zumindest für einen Teil der Menschheit, nämlich für den, der fortschreitet, der normale Zustand in der Zukunft sein. Und das ist die Vorbereitung dazu, dass dann wirklich auch jeder Einzelne einmal das schafft, die ganze, also sich vollkommen mit seinem höheren Ich zu vereinigen. Das ist die Vorbereitung dazu. Aber schon eben zu dem Zeitpunkt, wo man wirklich voll bewusst eben mit diesem einen Toten verbunden ist, wobei man eben dann gar nicht im herkömmlichen Sinn als Toten bezeichnen kann. Weil es ist anders dann als wie wenn ein Toter jetzt den Weg durchgeht durch die geistigen Sphären. Solange er mit dem anderen unten verbunden ist, ist er nämlich da. Er ragt zwar mit seinem Bewusstsein weit hinauf, aber er ist genauso da unten. Und das hat also der Tote, wenn er jetzt durch die Planetensphären aufsteigt, normalerweise nicht, jedenfalls nicht in der detaillierten Form. Und wenn, ja dann eben auch nur durch einen Menschen da unten, mit dem er verbunden ist. Und erfahrungsgemäß wird es schon nach der Zeit des Kamarowka immer schwieriger, ganz konkret den Kontakt zu halten. Also wenn er sich immer mehr ausweitet und sich immer mehr durchdringt, dadurch auch mit den anderen, gerade im Zuge des Läuterungsprozesses, erlebt er ja eine Ausweitung im Grunde und durchdringt sich, und Ausweitung bedeutet, er durchdringt sich mit den Seelen der anderen immer mehr. Und das heißt, es wird immer schwieriger dann, ihn als Individuum in der geistigen Wahrnehmung zu unterscheiden. Und natürlich, jetzt kommen die ganzen Hierarchien auch noch dazu, die hineinspielen. Also das wird sehr, sehr schwierig. Aber da geht es eben um eine ganz konkrete, ganz individuelle Beziehung. Und das geht eigentlich zunächst nur, solange der nicht da den großen Aufstieg macht. Das passiert eigentlich erst dann, wenn auch der unten ist, auch gestorben ist. Dann gehen sie gemeinsam den Weg durch. Das heißt, der wartet in gewisser Weise auf ihn. Das heißt, sie haben dadurch die Möglichkeit auch, gerade wenn ein Toter, der erst kürzlich hinübergegangen ist, also der noch sehr erdennah ist, bei dem reifen ja alle die Ideen, die er hier im Erdenleben entworfen hat, die reifen ja erst wirklich drüben aus. Und das sind aber Ideen, die primär gedacht sind, um die Erde umzugestalten. Und das heißt, dort sind sie eigentlich erst so reif, dass sie in Wahrheit umgesetzt werden sollten. Und das ist möglich. Und das ist genau das Wesentliche für das Rosenkreuzertum. Also das heißt, Ideen in die geistige Welt hineintragen, die aber gedacht sind zur Umarbeitung der Erde. Und ich muss aber einen Weg finden, die wieder zugänglich zu machen, sozusagen reifen können sie erst drüben. Auch beim Eingeweihten letztlich reifen sie wirklich drüben erst, in Wahrheit, so vollkommen. Also zumindest ist dann immer noch eine Steigerung möglich. Ja. Beziehungsweise wenn diese Verbindung so da ist natürlich, dann geht es hier im Erdenleben auch. Weil sie dann wie ein Mensch im Grunde agieren können. Und das kann sie in einer nächsten Inkarnation umkehren, dann ist trotzdem, weil ja auch trotzdem die Abel-Menschen sich ja auch inkarnieren, die bleiben ja nicht immer oben. Sie sind halt dann im Erdenleben viel mehr, zwar mit Bewusstsein oben als unten, aber trotzdem inkarnieren sie sich. Und das kann auch natürlich ein Kainsmensch dann der Tote sein, der drüben ist.
Ich finde, man wird sich auch so alles selber
inkarnieren. Ja, das.
Vielleicht bin ich denn jetzt auch in der Inkarnation hier, also am Boden oder nur in der geistigen Welt?
Naja, nein, also die Unterscheidung gibt es also hier auf Erden genauso. Also
ich kann nicht, also mein Gegenüber jetzt von oben, also hier auch treffen, also meine Nabel oder meine Kleine, nachdem ich.
Ja, ja. Es ist natürlich so, wie gesagt, in Zukunft, die noch etwas fernere Zukunft besteht, weil in Wahrheit geht es darum, dass es unser eigenes höheres Ich ist und unser kleines Ich. Also das heißt, eigentlich haben wir beide Seiten, die Abel-Seite und die Kain-Seite in uns.
Aber der Johannes und der
Hieram,
die waren ja beide
inkarniert,
nicht?
Also,
in derselben Zeit eigentlich.
Die waren in derselben Zeit inkarniert, nur geht der Johannes ein bisschen früher hinüber. Ja. Und genau.
Das kann man aber heute auch noch passieren.
Oder? Das kann heute auch, ja, genau. Und das wird auch in Zukunft öfter passieren. Also das, da leben zwei auf Erden, der eine ist aus der Keinströmung, der andere aus der Abelströmung. Einer geht früher hinüber und dann kommt dieses Verhältnis zustande. Und das kann dann eben durchaus das Paradox sozusagen entstehen, dass der Keinsohn vielleicht früher stirbt, das kann durchaus sein, und unten der aus der Abelströmung oder der Tochter genauso, dass man nicht einseitig werden. Also es kann durchaus auch sein, dass das ergibt dann also sehr, sehr viele Schattierungen sozusagen. Also dieses Abel oben und Kain unten ist nur so ein Grundbild einmal, um zu sagen, die Abelströmung ist die eher die Neigung hat, ins Überirdische zu gehen. Und die Kainströmung ist mehr die darauf geht, das Unterirdische zu verwandeln in irgendeiner Form. Wenn es ohne Zugang zum Geistigen oben macht, dann wird es halt materialistisch arimanisch in letzter Konsequenz. Und wenn einer auf Erden steht und nur das Abelmäßige entwickelt, dann wird es sehr leicht luziferisch. Weil dann interessiert ihn das unten gar nicht. Und das heißt, dann will er zurück im Grunde zu einem früheren Zustand. Das ist eben ein bisschen das Problem, zum Beispiel der Katara-Bewegung. Also so eine Bewegung würde alleine nicht reichen. Daher ist zum Beispiel der Impuls, der aus der Provence aber kommt, mit den Troubadours und den Kataran, das sind zwei verschiedene Impulse. Die Troubadours von dort, die kehren mehr der Keinströmung, nämlich in Wahrheit an. Und das ist ein gewisser Ausgleich. Ich meine, bei den Kataren, im Extremfall war es so, dass sie wirklich durch die Endura durchgehen, das heißt durchs freiwillige Verhungern.
Durch was?
Freiwilliges Verhungern.
Wie heißt das?
Endura.
Oh ja, durare ist ertragen, gell?
Ja, genau. Genau. Also, weil sie sagen, wir gehören eigentlich ganz in das geistige Reich, und das ist auch das manichäische Prinzip ein bisschen, das ist also die finstere Unterwelt, aber vermischt mit dem mit der Gnosis überhaupt, weil die Gnostiker oder viele der Gnostiker ja sagten, überhaupt die Schöpfung der Erde, das ist eine Schöpfung der Widersachermächte. Also das heißt, das ist eine Verfehlung. Das ist was stört den ganzen Schöpfungsplan in Wahrheit. Und das, von dem muss man sich lösen. Aber dann, wenn ich das in voller Konsequenz mache, dann negiere ich in Wahrheit die Erdenaufgabe, die Freiheit zu entwickeln.
Das ist wie der Buddhismus,
genau. Ja, dann genau. Genau, das ist Auflösung in dem. Also. Dann ist es ein Rückschritt. Ich meine, aus dem muss man sehen, dass das natürlich auch aus einer gewissen geistigen Notwendigkeit solche Dinge, wie dann zum Beispiel die Kriege gegen die Katarer oder so, passiert sind. Weil wenn die Strömung wirklich die dominierende geworden wäre, dann hätte es auch nicht funktioniert. Also da wird offensichtlich oftmals sogar eher die geradezu verbrecherische Strömung gewählt, und die bleibt über, weil die notwendig ist. Weil es ist nicht, also es ist ganz eindeutig, wird der Mensch nicht die Erdenaufgabe erfüllen, wenn er einfach zurückkehrt zum ursprünglichen Zustand. Dann sage ich im Grunde, gut, die ganze Erdentwicklung war ein Fehlversuch, probieren wir es noch einmal auf andere Weise. Das wäre dann die letzte Konsequenz. Und das ist aber das, was natürlich vom Kerngedanken in der ganzen östlichen Weisheit ursprünglich drinnen liegt. Und vor allem, weil auch nicht genügend Bewusstsein vielleicht dafür da ist, dass aber in der Christuskraft ja mit der Hilfe des Christus es möglich ist, auch diese Aufgabe zu bewältigen und eben nicht den Widersachern zu verfallen. Aber um diese Aufgabe erfüllen zu können, müssen immer die Leute aus der Keinsströmung sich diese Weisheit aber aus dem Osten sozusagen bildlich gesprochen holen. Und der Osten ist ja wieder nicht zufällig, der Osten ist ja halt das Land der aufgehenden Sonne oder wie man es nimmt, weil das Äußere ist ja dann nur ein Bild der geistigen Sonne, die eben sozusagen im Osten aufgeht oder dort, wo im, in der Seelenwelt das Geistige aufgeht, das heißt das Schöpferische, das bezeichnet man als den Osten. Und das überträgt man halt jetzt aufs Äußere, auf den Sonnenaufgang. Und tatsächlich ist zumindest in der nachatlantischen Zeit die Kultur auch von dort gekommen. Also stimmt das Äußere mit dem Inneren überein. Aber es ist auch deutlich drinnen, auch in der nachatlantischen Entwicklung, der Gang nach Westen. Weil die Kulturen schreiten fort im Prinzip nach Westen. Ich meine, interessant ist es dann, dass das jetzt dann mit der sogenannten slawischen Kulturepoche in gewisser Weise so eine andere Bewegung drinnen ist. Weil sich da mehr nach den Osten verlagert, wobei das natürlich auch eine globale Kultur sein wird. Das ist gar keine Frage, aber sie hat doch also verwendet Kräfte, die mit dem Gebiet der slawischen Völker zusammenhängen, sagen wir es einmal so. Also eben mit, das ist wieder hängt mit der Äthergeografie zusammen. Also weil da geht es um den Lichtäther, der von der Erde reflektiert wird, in dieser weiten osteuropäischen, russischen Ebene im Grunde, also in diesen ebenen Gebieten. Und ja, also diese Geschichte jetzt, die dann letztlich zu Florent Blanchefleur wird, geht also um das und holen muss man sich die Geschichte sozusagen aus dem Osten. Also aus Persien sogar, interessanterweise. Und dort wird sie aufgezeichnet, nachdem sie geistig gesehen passiert ist. Also die Schriften entstehen später, als die Sage spielt eigentlich. Und was heißt das? Das heißt, die Araber oder Perser da, oder diese persischen Araber, also der Dichter war sogar, wenn ich mich recht entsinne, aus dem Stamm Quraysh. Also das ist der, der nach der Mohammed angehört, also der gilt als der Kernstamm der Araber überhaupt. Also er war durchaus kein Perser von seiner Abstammung her, sondern also reinstes arabisches Blut sozusagen, Vollblut-Araber, wenn man so will. Aber durchdrängt mit dieser lichten Kultur des Persischen, das Persische hat eine ganz lichtvolle Kultur in Wahrheit, die dahinter steckt. Das da ist Licht und Liebe eigentlich ganz stark drinnen, das Prinzip. Und die schönste Liebeslyrik kommt von dort. Es ist eigentlich alles sind eigentlich Liebesgedichte in Wahrheit. Selbst wenn es was ganz Profanes ist oder ganz was anderes ist, eigentlich ist es immer irgendwo fast ein Liebesgedicht. Aber es ist eben die Liebe zu dem geistigen Licht eigentlich, und um das geht es. Liebe das Licht. Das steckt dahinter irgendwo. Nein, ich werde jetzt einfach einmal die Geschichte vorlesen, weil sonst schaffen wir es heute auch nicht. Und ihr erinnert euch ja noch ein bisschen an die Geschichte von Flor und Blanchefleur. Achtet einfach auf die Unterschiede. Die Geschichte ist natürlich, hat andere Nuancen. Das Grundthema ist das gleiche, also zwei Kinder, die gemeinsam aufwachsen und von klein auf und die sich so gut verstehen und von Anfang an also in Liebe einander zugetan sind und es gibt also Hindernisse auf dem Weg.
Der Bub heißt
Urwa und sie heißt Afra. Also er
Urwar mit W?
Mit W, ja, wobei, das ist die U-Schrift, also pff, Arabisch kann es nicht.
Aber Afra, das kommt mir ja bekannt vor, das steckt auch in den Afrika drin.
Ja, ist...
Afroasiatisch gibt es auch.
Afroasiatisch, ja, das gibt es auch. Also, es gibt da zumindest in der Geschichte keine Erklärung, was die Namen bedeuten sollten.
Mit zwei F, das Afra wahrscheinlich.
Nein, mit einem nur. Also, ich lese einmal. Hizam starb und ließ seinen Sohn Urwa als Kind im Haus seines Onkels Ikal ibn Muhasir zurück. Afra war seine Altersgenossin. Sie spielten zusammen und weilten zusammen, bis sie eine heftige Zuneigung zueinander fassten. Ikal, der ihre Zuneigung sah, pflegte zu Urwa zu sagen, »Freue dich, denn Afra wird deine Frau werden, so Gott will.« So verblieben sie, bis Afra sich den Frauen anschloss und Urwa den Männern. Da ging Urwa zu seiner Tante namens Hind bint Muhasir und klagte ihr, was er litt wegen seiner Liebe zu Afra und sagte zu ihr unter anderem, »Tante, ich schäme mich, dass ich dich anspreche, aber ich habe es erst getan, als ich mir nicht mehr zu helfen wusste.« Da ging seine Tante zu ihrem Bruder und sprach zu ihm, »Bruder, ich komme zu dir mit einer Bitte, die du mir hoffentlich nicht abschlagen wirst. Gott wird dich mit Verwandtschaftsbanden dafür belohnen.« »Sprich«, erwiderte er, »du wirst keine Bitte tun, die ich dir nicht erfüllen werde.« Sie sagte, »verheirate deinen Neffen Urwa mit deiner Tochter Afra.« »Das ist keine schlechte Idee«, gab er zur Antwort. »Er entspricht den Erfordernissen, die man einen Ehemann stellen muss, und wir haben nichts gegen ihn. Aber er hat keinen Besitz und die Sache hat keine Eile.« Urwa freute sich und beruhigte sich ein wenig. Ihre Mutter aber mochte ihn nicht. Sie wollte für ihre Tochter einen reichen, wohlhabenden Mann, und deren Tugend und Schönheit waren das Unterpfand solcher Hoffnungen. Als Urwa herangereift war, erfuhr er, dass ein Mann aus seinem Stamm mit viel Geld und Besitztum um sie warb. Da ging er zu seinem Onkel und sagte, »Onkel, du kennst mein Anrecht und meine Verwandtschaft mit dir. Ich bin dein Neffe und wurde in deinem Hause erzogen. Nun höre ich, dass ein Mann um Afra wirbt. Wenn du seinem Antrag stattgibst, so tötest du mich und vergießest mein Blut. Ich beschwöre dich daher bei Gott, bei unserer Verwandtschaft und bei meinem Recht.« Da hatte er Mitleid mit ihm und sagte, »Mein Söhnchen, du bist mittellos und unsere Lage ist deiner ähnlich. Ich will sie niemand geben außer dir, doch ihre Mutter lehnt es ab, sie anders als um eine teure Morgengabe zu vermählen. So rühre dich denn und bitte Gott um Beistand.« Da kam er zu ihrer Mutter und redete höflich zu ihr und umschmeichelte sie. Doch sie lehnte es ab und wollte erst zustimmen, wenn er die Morgengabe, die sie festgesetzt hatte, überbracht haben würde. Und dieses versprach er ihr. Da merkte er, dass ihm keine verwandtschaftliche Nähe, sondern nur jenes Vermögen, das sie von ihm forderten, nützen könne. So entschloss er sich, einen reichen Vetter im Jemen aufzusuchen. Er ging zu seinem Onkel, im Jemen im Übrigen, Saba. Er ging zu seinem Onkel und dessen Frau und teilte ihnen seinen Entschluss mit. Sie billigten ihn und versprachen ihm, bis zu seiner Rückkehr nichts zu unternehmen. Am Abend vor seinem Aufbruch besuchte er Afra und verbrachte bei ihr mit den Mädchen des Stammes die Nacht, indem er plaudernd bei ihr saß bis zum Morgen. Dann nahm er Abschied von ihr und vom Stamm und packte seine Reisebündel. Auf der Reise begleiteten ihn zwei Jünglinge von den Banu Hilal, Ibn Amir, die mit ihm befreundet waren. Ihre Quartiere waren dem seinen benachbart. Während der ganzen Reise war er geistesabwesend. Sie redeten zu ihm, aber er verstand sie nicht, weil ein Gedanken bei Afra war, so dass sie ihre Worte oft mehrmals wiederholten, bis sie zu ihrem Vetter kamen. Er teilte ihm sein Anliegen mit, weswegen er gekommen war, und der Vetter beschenkte ihn, kleidete ihn und gab ihm 100 Kamele, mit denen er zurückritt zu seinen Leuten. 100 Kamele. Da stieg ein Mann aus Syrien mit Beziehungen zu den Umayyaden im Viertel Afras ab. Er schlachtete, lud zum Essen und machte Geschenke. Er war sehr wohlhabend. Afra kam ihm zu Gesicht. Seine Wohnung war nahe der ihrigen. Sie gefiel ihm und er warb um sie bei ihrem Vater. Der entschuldigte sich, indem er sagte, ich habe sie schon einem Neffen von mir versprochen, der ihr in meinen Augen entspricht. Für andere ist sie nicht mehr zu haben. Er sagte, ich kann dir ein hohes Brautgeld zahlen. Er sagte, das brauche ich nicht. Da ging der Mann zu ihrer Mutter und gewann sie dafür, sein Angebot anzunehmen. Begierig auf sein Vermögen willigte sie ein und gab ihm ihr Versprechen. Dann ging sie zu Ikal, bedrängte ihn und schrie ihn an. Was ist an Urwa so gut, dass wir unsere Tochter bei ihm einsperren sollten, nachdem dieser Reiche gekommen ist und an ihre Pforte geklopft hat? Wir wissen ja nicht einmal, ob er noch lebt und ob er, wenn er zurückkommt, Güter bringt oder nicht. Willst du deine Tochter der vorhandenen guten Gelegenheit einer glänzenden Versorgung berauben? So bedrängte sie ihn, bis er sagte, wenn er bei mir um sie wirbt, sage ich ja. Sie schickte sogleich zu ihm, kehre zu ihm zurück und wirb um sie. Am nächsten Morgen schlachtete er mehrere Tiere und bewirtete und beschenkte die um ihn versammelte Sippe, darunter auch den Vater der Afra. Und als sie gespeist hatten, brachte er die Rede wieder auf die Brautwerbung. Da entsprach er seinem Antrag und gab sie ihm zur Frau. Er überbrachte das Brautgeld und sie wurde ihm übergeben. Bevor er ihr beiwohnte, dichtete er, Urwa, die Sippe hat ihr Verbrechen gebrochen und Verrat geübt. Dichtete sie, die Afra schreibt, dichtet es. Bevor er ihr beiwohnte, also der neue Mann, dichtete sie. Das ganze Gedicht ist leider in der Übersetzung nicht drinnen. Da steht nur unten eine Anmerkung, hier folgen zahlreiche Verse. Die sind leider da nicht drinnen. Also es ist mehr Nacherzählung, sage ich mal so, nach dem Duktus. Aber ja, es gibt keine andere. Als es Nacht wurde, wohnte ihr Gatte ihr bei. Er blieb 3 Tage lang bei ihnen. Dann reiste er mit ihr ab nach Syrien. Ihr Vater suchte ein altes Grab auf, erneuerte und begradigte es und bat die Sippe, die Sache geheim zu halten. Nach Tagen kam Urwa zurück. Ihr Vater verkündete ihm ihren Tod und ging mit ihm zu jenem Grab. Tagelang kehrte er immer wieder dorthin zurück, wobei er abmagerte und dem Tod entgegensah. Schließlich aber kam ein Mädchen der Sippe und tat ihm den Sachverhalt kund. Da bestieg er eines seiner Kamele und ritt fort, ausgestattet mit Geld und Reisebrot. Er ritt nach Syrien, gelangte hin, fragte nach dem Mann und erhielt Auskunft. Er suchte ihn auf und gab sich als jemand vom Stamme Adnan aus. Er wurde ehrenvoll aufgenommen und gut bewirtet und verweilte einige Tage, bis man Vertrauen zu ihm gefasst hatte. Dann sagte er zu einer Magd, wärest du bereit zu einer Handreichung für mich? Sie erwiderte, ja. Er sagte, bring diesen Siegelring zu deiner Herrin. Sie sagte, oh Schande, schämst du dich nicht, so etwas zu sagen? Da ließ er von ihr ab, wandte sich aber bald erneut an sie mit den Worten, Hör mir mal zu. Sie ist bei Gott meine Base. Und jeder von uns ist dem anderen teurer als irgendein anderer Mensch. Wirf diesen Siegelring in ihren Morgentrunk. Und wenn sie es befremdlich findet, so sage, dein Gast hat vor dir daraus getrunken. Vielleicht ist der Ring ihm entfallen. Da hatte sie Mitleid mit ihm und tat, warum er sie gebeten hatte. Als nun Afra die Milch trank, sah sie den Ring und erkannte ihn. Sag mir die Wahrheit, was hat es damit auf sich, fragte sie die Magd. Da sagte sie ihr die Wahrheit. Und als ihr Gatte kam, sagte sie zu ihm, weißt du, wer dein Gast ist? Er sagte, ja, der So-und-So, Sohn des So-und-So. Und er gab ihr den Stammbaum an, den er ihm genannt hatte. Sie rief, keineswegs, bei Gott, es ist mein Vetter Urwa ibn Hitzam, der sich verborgen hat, weil er sich vor dir schämt. Urwa ibn Shaba berichtete hierzu Folgendes. Nein, vielmehr kam ein Vetter von ihm und sagte, lass ihr diesen Hund, der bei euch abgestiegen ist, so in euer Haus, damit er Schande über euch bringt. Was meinst du? Fragte der Hausherr. Er sagte, Urwa ibn Hitzam, den Udriten, deinen Gast. Ist es denn wirklich Urwa? So bist du bei Gott der Hund und er der geehrte Verwandte. Also, zweite Variante. Alle berichten aber übereinstimmend weiter. Dann schickte er zu ihm und ließ ihn rufen, tadelte ihn, dass er sich vor ihm verborgen hatte und rief, herzlich willkommen, ich beschwöre dich bei Gott, von hier nicht mehr fortzugehen. Und er ging hinaus und ließ ihn mit Afra allein. Sie begannen zu plaudern und er beauftragte eine Magd, sie zu belauschen und ihm zu überbringen, was sie über ihn sagen würden. Als sie allein waren, klagten sie einander, was sie seit der Trennung erlitten hatten. Sie klagten lange und er weinte bitterlich. Dann brachte sie ihm Wein, er aber rief aus, bei Gott, nie habe ich etwas Sündhaftes zu mir genommen, noch je verübt, solange ich lebe. Wenn ich mir etwas Sündhaftes erlaube, so in Bezug auf dich. Denn du bist mein Glück auf der Welt, du bist von mir gegangen und auch ich bin nach dir gegangen und werde nicht leben. Dieser noble Mann hat edel an mir gehandelt, ich schäme mich vor ihm. Und bei Gott, ich werde nicht bleiben, nachdem er weiß, wer ich bin. Doch ich weiß, dass ich meinem Todesgeschick entgegenreise. Dann weinte er und weinte, und er ging weg. Als dann ihr Gatte kam, unterrichtete ihn die Sklavin über das, was zwischen ihnen vorgegangen war. Da sprach er, Afra, halte doch deinen Vetter davon ab, fortzugehen. Er lässt sich nicht abhalten, erwiderte sie. Bei Gott, sein Schamgefühl ist zu stark und zu vornehm, als dass er bleiben könnte, nach dem, was zwischen euch vorfiel. Da rief er ihn herbei und sagte, mein Bruder, fürchte in Bezug auf deine Person nichts. Ich weiß doch, wie es um dich steht. Wenn du abreist, so gehst du zugrunde. Ich, bei Gott, werde dich nicht daran hindern, mit ihr zusammen zu sein. Und wenn du willst, so kann ich mich von ihr trennen und um deinetwillen auf sie verzichten. Er aber wünschte ihm Gutes und pries ihn und sagte, wahrhaftig, mein Verlangen nach ihr ist mir zum Unglück geworden. Jetzt habe ich keine Hoffnung mehr und habe mich der Verzweiflung anheimgegeben. Verzweiflung kann trösten. Auch habe ich Geschäfte, die ich jetzt wieder aufnehmen muss, wenn ich in mir Kraft dazu finde. Sonst aber will ich zu euch zurückkehren und euer Gast sein, bis Gott über mich entscheidet nach seinem Willen. Da versorgten sie ihn mit Wegzehrung und ehrten ihn und begleiteten ihn. Und er ging fort. Und als er von ihnen fortgereist war, fiel er vom Wohlbefinden und der Erholung zurück ins Elend, sank ohnmächtig in Ohnmacht und litt an heftigem Herzklopfen. Und jedes Mal, wenn er in Ohnmacht sank, warf man einen Schleier über ihn, den Aphra ihm mitgegeben hatte, und er erwachte. Unterwegs traf er auf Ibn Makul, den Heiler aus der Yamama. Der sah ihn und setzte sich neben ihn und fragte, was er habe und ob es Verstörung oder Wahnsinn sei. Urwa erwiderte, hast du Wissen über den Schmerz? Er sprach, ja. Da rezitierte Urwa, ich leide nicht an Verstörung noch Wahnsinn, vielmehr, mein Lieber, mein Onkel ist ein Lügenbold. So setzte er seinen Weg fort, bis er starb. 3 Nachtreisen, bevor er seine Sippe erreicht hatte. Die Kunde davon kam zu Aphra, die in große Trauer verfiel und ihn mit folgenden Versen beklagte. O ihr Eiligen, reitet, wehe euch! O ihr Eiligen Reiter, wehe euch! Kündigt ihr wahrhaftig den Tod von Urwa ibn Hizam an? Möge nach deinem Tod kein Jüngling mehr ein Genuss erfreuen. Mögen sie nie von einem Wald heil zurückkehren. Sprich zu den Schwangeren, mach keinen Abwesenden mehr Hoffnung, noch jubelt nach seinem Tod über einen Knaben. Diese Verse wiederholte sie so lange und beklagte ihn damit, bis sie nur wenige Tage nach ihm ebenfalls verschied. Also es
im Gegensatz fällt mir auch zur Flor und ja. Blanche Flor, die eine geht positiv aus und die geht negativ
aus. Die geht aber negativ aus, richtig. Richtig. Die geht negativ.
Aber im Tod sind sie vereint.
Im Tod sind sie vereint. Mhm. Im Tod sind sie vereint.
Im anderen sind sie im Leben vereint.
Im anderen sind sie im Leben vereint, das ist richtig. Das ist einmal ein deutlicher Unterschied. Das ist ein deutlicher Unterschied. Und sie sind, also, oder um es konkreter zu sagen, beim Florian Braunschweig sind sie im Leben vereint und dann im Tod auch. Weil sie ja dann auch zur gleichen Stunde sogar sterben, gleichen Tag zur gleichen Stunde. Aber sie sind eben auch zuvor im Leben vereint. Das heißt, was heißt das? Es ist stärker der Keinsimpuls in dem Ganzen drinnen. Das ist also das ist eigentlich der Fortschritt, der Hauptfortschritt, der drinnen ist. Also dass dieses erdverwandelte Element stärker hineinkommt. Also das heißt, das Geistige wirklich hinunterzubringen. Mhm. Oder diese Verbindung zu schaffen irgendwo.
Ja.
Weil es geht eben wirklich um die Verbindung, also dass wenn man hier unten ist, dass das nach oben nicht abreißt, das ist das Problem. Also das heißt, das ist letztlich die Brücke, die diesseits und jenseits überbrücken kann, die diese Scheidewand, die wir heute im Allgemeinen durch unser Bewusstsein mehr oder weniger haben, dass die eingerissen wird dadurch. Also um das geht es eigentlich. Weil die Toten und mit ihnen die ganze geistige Welt ist beständig um uns, sie ist hier und da und jetzt. Also wir sind nur im Bewusstsein geschieden davon. Und das in alter Zeit konnte ich das Bewusstsein von drüben nur haben, wenn ich wirklich drüben bin. Also das heißt, auch natürlich schon im irdischen Zustand, aber dann lasse ich den Blick, also richte dann überhaupt nicht auf die Erdenwelt in Wahrheit. Also das heißt, im Zustand der Hellsichtigkeit, der natürlichen oder dann durch die Einweihung hervorgerufenen, in dem Moment lasse ich die Erdenwelt los. Das ist das Wesentliche. Und dadurch unterscheidet sich's von der modernen Rosenkreuz-Einweihung, die hier mit Blick auf die Außenwelt sozusagen im Grunde möglich ist.
Und ja. Einzuweihende, oder wenn er eingeweiht ist, dann kann er hin und her gehen.
Dann kann er hin und her gehen, richtig.
Mit demselben Bewusstsein.
Mit demselben Bewusstsein, genau. Mhm. Und dann verschwindet erst wirklich diese Grenze, mhm. weil indem ich frei mich bewegen kann, existiert es, weil dann gibt es keinen Grenzfall mehr sozusagen. Also, mhm. das heißt, in diese Richtung geht es. Und darum ist diese Geschichte von Flor und Blanche Flur so eine wichtige Etappe auf mhm. diesem rosenkreuzerischen Weg. Weil die also genau dieses Bild zeichnet eben. Und die daher ja immer überhaupt nicht als äußere Geschichte aufzufassen ist. Ja. Also noch weniger als die irgendwo. Mhm. Also das ist einer der Hauptunterschiede und es gibt aber viele Gemeinsamkeiten. Es gibt also dieses Scheingrab, das errichtet wird. Mhm. Das ist zweifellos auch nicht unwichtig. Das können wir uns ja das nächste Mal überlegen, oder was das bedeutet. Also warum? Es ist nämlich durchaus wesentlich, dass das Grab vorkommt dabei.
Und normalerweise sind im Grab die Toten.
Genau, genau, genau. Das Grab ist...
Beziehungsweise in den Alpen, in einigen Alpenkulturen, ist das Grab der Ort, wo der Einzuweihende seinen Dreitagesschlaf
genau.
durchmacht.
Genau.
Und dann wieder auf
genau. wird. Genau, genau, richtig. Also es ist in beiden Fällen ein Grab, in dem kein Toter drinnen liegt. Also da ist es vielleicht nicht, auch nicht ganz so klar, weil er nimmt eigentlich ein altes Grab, das er so herrichtet, als wär da eine neue Bestattung gewesen. Also da könnten wir andere drin liegen sozusagen. Also, Das ist bei der Sage von Flor und Blanche Flor noch dezidierter ausgesprochen und es wird auch gezeigt, wie prunkvoll dieses Grab ist. Und auch da ist in dem Fall das Prunkvolle nicht äußerlich zu nehmen, sondern eben als Einweihungsstätte durchaus. Weil das in Wald beschreibt ja eben der Moment, wo er erfährt, der Flor in dem Fall, dass die Blanche Flor gestorben sein soll, das erfährt er am Grab.
Am Grab, ja.
Am Grab eigentlich, also in unmittelbarer Nähe des Grabes. Und dann will er sofort nachsterben. Also das heißt eben auch diesen Einweihungsimpuls in Wahrheit durchgehen. Also das Grab ist da das wesentliche Symbol eigentlich für den Einweihungsvorgang. Mhm. Das ist ganz, ganz wesentlich. Und was auch wesentlich ist, es ist diese Geistesabwesenheit. Mhm. Auf der Reise, also in dem Fall, wo er halt die versucht, zu Geld zu kommen oder zu seinen Kamelen zu kommen. Und beim Flor ist es ja auch immer, wenn er in die Schenke einkehrt, also in die Herberge einkehrt, mhm. dann ist er immer so geistesabwesend, eben ganz bei ihr, bei ihr in dem Fall. Also das ist der Zustand, wo er wirklich fast ganz drüben ist eigentlich.
Mit seiner Seele.
Mit seiner Seele.
Im Geist geriet.
Genau. Mhm. Genau. Und gerade dann, genau in dem Moment, das kommt bei der Sage von Flor und Blanche Flor so schön raus, erkennt dann immer die Wirtin die Endlichkeit. Mhm. Es ist eigentlich erstens immer die Wirtin, die es erkennt.
Die Seele, ja.
Und
den Menschen.
Ja, Und da drückt sich diese Endlichkeit so stark aus. Klar, weil er jetzt eigentlich in Wahrheit in dieser seelisch-geistigen Beziehung zu ihr steht und selber ganz zum Ausdruck ihres Wesens wird. Das soll also damit irgendwo gezeigt werden. Ja, und sonst. Also, ich denke, es ist klar, wie viel stärker ausgearbeitet einfach die Geschichte von ist beim Konrad Fleck.
Also, ja,
ich meine, man muss das natürlich sagen, dass das mehr oder minder eine Nacherzählung ist. Also, man müsste es im Original schauen, also das im Persisch geschrieben ist natürlich. Also da muss aber wirklich passen. Mhm. Es ist bis jetzt also die einzige Übersetzung, die ich aufgetrieben habe.
So.
Von dem, ja. Das Ganze stammt eben aus diesem Buch der Lieder von Abu el-Faraj al-Isfahani. Und er hat an diesem Buch der Lieder praktisch sein ganzes Leben geschrieben. Also ungefähr, also er hat ihn ganz jung begonnen damit und hat bis zu seinem Lebensende dran geschrieben, also fast 50 Jahre.
Hm.
Weil er wurde 70 Jahre alt.
Mhm. Also, sag, und wie lange, weißt du, wie lange hat der
Konrad Fleck?
Nein.
Oder?
Ich meine, der den Parsifal geschrieben hat. Der Wolfgang von
Eschenbach. Ich weiß es jetzt im Moment nicht. Ich glaube, es ist auch nicht.
Nicht so lang.
Nicht.
Oder
nein,
nicht
so lang nicht. Also, es ist, wenn ich mir jetzt recht entsinne, ist es zwischen 1210 und 1220 geschrieben ungefähr. Aber das heißt es nicht, dass es 10 Jahre sein müssen,
ja, genau.
Sondern man kann es einfach nicht genauer datieren.
Mhm.
Man ist eh schon ein ziemlich enges Fenster. Weil er hat natürlich nicht ein Datum drauf geschrieben haben. Das macht es den Historikern ein bisschen schwierig. Also man kann nur schauen, ab wann wird es irgendwo erwähnt oder was dann. Man kann sie nur herantasten.
Und der Konrad von Fleck, wie lange hat der dran geschrieben? An seiner Variante?
Ist auch nicht bekannt. Ist auch nicht bekannt.
Mhm. Naja. Und Zeit ist ja dann auch sehr relativ.
Zeit ist da sehr relativ, ja.
Also man könnte jetzt, um einen Vergleich zu nehmen, die Apokalypse des Johannes, die geschieht in wenigen Jahren, in kurzer Zeit. Aber sie ist so zusammengedrängt, dass man sich denkt, oh mein, da muss das ein ganzes Leben dran geschrieben
haben. Ja, ja.
Ist aber gar nicht.
Ist gar nicht, ja.
Also das ist auch relativ.
Ja, also Zeit ist das sehr relativ. Auf jeden Fall ist das Flora und Blanche Flur ist nach dem Quartier de Troyes und auch nach dem Wolfgang von Eschenbach. Kurz danach, aber ist fast unmittelbar dieselbe Zeit, gehört zu der Zeit dazu, ja. Also es sind, ich weiß nicht, ein, zwei Jahrzehnte oder so.
Mhm.
Also da kommt ein großer Impuls einfach rein um die Zeit. Und zwar eben noch auf jeden Fall kurz bevor, nämlich das ist auch interessant, kurz bevor diese große geistige Verfinsterung um 1250 kommt. Sind alle davor.
Ja, und der Dante?
Der Dante ist danach.
Ist der danach?
Der ist danach.
Was? Der ist in der Zeit der geistigen Verfinsterung? Weil die hat ja...
Nein, darüber hinaus, da ist sie schon wieder vorbei, weil sie dauert ja nicht lange.
Warte mal, da weiß ich nichts drüber. Erzähl mal was, bitte.
Nein, die dauert maximal ein paar Jahre.
Echt?
Ja, es ist ganz kurz.
Zeit, ich habe kein Eingeweihter auf der Erde.
Genau.
Aha.
Genau.
Ja.
Und jedenfalls ist der Zugang praktisch verschlossen, also selbst für welche, die...
Die wissen, wie man darauf
kommt. Wie man darauf kommt und die auch entsprechend vorbereitet werden. Daher so, und das wirkt sich so ganz stark aus beim Thomas von Aquin zum Beispiel. Aha. Dass er nicht hellsichtig ist.
Der macht das alles über sein Denken.
Er macht das alles über sein Denken. Und er hätte Scholastik und diese Art des Denkens nicht entwickeln können, wenn er das Schauen gehabt hätte.
Ja, genau. Das ist ja klar.
Und erst kurz vor seinem Lebensende bricht es durch, weil dann ist das Werk auch erledigt. Und im Grunde stirbt er dann auch kurz darauf. Also
ja.
Auch wenn vermutlich nachgeholfen wurde, aber.
Glaubst du?
Also es gibt ziemlich konkrete Gerüchte, man kann es natürlich nicht wirklich hundertprozentig nachweisen, aber er dürfte von irgendeinem Anjou, der Leibarzt, ich glaube von Karl von Anjou, der Leibarzt angeblich auf sozusagen vorauseilende Pflichterfüllung hat ihn vergiftet. Also nicht auf direkten Befehl, aber er hat also mitgekriegt, dass... Naja, weil er ist ja zum Konzil gereist. Er war auf der Reise eigentlich zum Konzil und da hätte es sein können, dass Entschlüsse gefallen unter seiner Leitung mehr oder minder oder unter seinem Mitwirken zumindest, die halt dem Karl von Anjou nicht gefallen hätten. Und also aber das ist natürlich nicht wirklich äußerlich zu beweisen irgendwo. Aber es ist dezidiert so, dass in dem Moment, wo er dann kurz davor diese Schau hat, dass seine Aufgabe erfüllt ist auf Erden. Das ist eigentlich ganz klar. Weil was.
Er kriegt den Impuls für die neue Richtung.
Er kriegt den Impuls für die neue Richtung und mit dem geht er hinüber. Also das, weil es wäre unmöglich gewesen, das jetzt dann zu realisieren.
Ja.
Dann.
Ja, oh meine Güte, die Aufstände, die dann losgehen.
Na, also das wäre unmöglich und das. Und dann wäre vieles nicht gekommen, was aber kommen musste. Mhm. Weil manchmal sind halt auch die negativen Dinge notwendig. Und das hat seine Wichtigkeit.
Das hat sich ja dann wiederholt, nicht?
Ja. Mhm. Ja, genau. Ja, das ist eh so eine vielsagende Signatur, die dahinter steckt. Ja, wir werden uns dann das nächste Mal anschauen, die Inkarnation eben von Christian Rosenkreuz, wo er also esoterisch sogar schon diesen Namen trägt, eben vorbereitet durch die Inkarnation als Flor im weitesten Sinne, weil die Geschichte, dass diese Sage halt nur die geistige Seite seines Lebens darstellt, aber wo erstmals diese starke Verbindung eben der roten und der weißen Blume sozusagen stattgefunden hat, also das höhere Ich mit dem unteren Ich, das ist die Voraussetzung eigentlich dafür, dass er sich dann Rosenkreuz nennen darf oder nennen kann in Wahrheit, weil er dann im Grunde in der Nachfolge Christi eben dieses Geistige bis herunterbringt und dadurch aus dem Kreuz aber dann die Auferstehungskräfte schlagen können und daher das Rote, das Blut sozusagen sich verwandelt zu den roten Rosen, also zur Reinheit der roten Rosen, das ist ja das Bild dahinter, also dass sozusagen das Blut so von den Begierden gereinigt ist, dass es vergleichbar ist mit dem Bild der Rose, also wie die Rose eben begierdelos ist, aber keineswegs ohne Dornen natürlich, muss man dazu sagen. Und voll und ganz sich auch mit der Erdenaufgabe eben verbindet, also mit dem Kreuz. Das Kreuz ist im Prinzip die Erdenaufgabe. Das Kreuz ist das Symbol für die Erdenaufgabe, für die Erdentwicklung überhaupt. Also mit seinen vier rechten Winkeln einmal sowieso die Vierzahl auch, die drinnen steckt, also die vierte Entwicklungsstufe. Und, aber auch dieses natürlich Erstarren im rechten Winkel, das halt mit dem Gang, mit der Verfestigung ins Materielle verbunden ist, wie es noch nie so stark war wie während der Erdentwicklung. Also das ist sozusagen diesbezüglich auch der Tiefststand. Und das Kreuz kann man ja dann auch wieder in verschiedensten Formen, man findet es ja in verschiedensten Formen und jedes hat eine andere Bedeutung. Also es ist ja nicht nur das Passionskreuz eigentlich, das unser gewohntes ist, halt namentlich da bei uns im Westen. Also das, was an der Wand hängt oder jetzt nicht mehr hängt, in den Schulen oder öffentlichen Gebäuden. Das zum Beispiel sowohl bei den Templern gab es ja Rituale, aufs Kreuz zu spucken und solche Dinge. Und was Ähnliches gab es bei den Katharern auch. Also die haben überhaupt diese Form des Kreuzes abgelehnt, komplett. Aber es gehört natürlich dazu, weil gerade der Kreuzestod ein wichtiger Punkt ist. Und andere Kreuzesformen, zum Beispiel das griechische Kreuz, also das griechische ist mit gleich langen Dingen, also wie beim Rotkreuz oder so, das Zeichen. Das hat viel mehr Verwandtschaft mit dem Sonnenkreuz, schon mit dem Drehen. Also das steckt nicht so in der Erde drin sozusagen. Das kommt eigentlich von der Swastika und so weiter, von den Lotusblumen. Also weil eigentlich kommt das Kreuz von dort. Also das heißt, das Passionskreuz ist im Grunde das Erstarrte, die erstarrte Lotusblume, die aber das notwendig ist zunächst einmal, dass wir unser irdisches Denken entwickeln. Man könnte geradezu sagen, das Kreuz ist das Symbol dafür, für das erstorbene Hellsehen, das zum Hirnkasteldenken geworden ist. Da sind wir dann auf die Schädelstätte gegangen. Dort steht dieses Kreuz.
Was bedeutet Christian?
Naja, das ist jetzt ein weites Thema. Da müsste man sich beschäftigen mit dem Namen Christus überhaupt. Also es heißt ja der Gesalbte letztlich. Aber was steckt dahinter? Also hinter dem, da ist nämlich auch ein Kreuz ja drinnen. Also wenn man das Christus, also der griechische, kommt ja aus dem Griechischen, da steht also das CH, das ist ja als Kreuz geschrieben, Christos, das ist das Kreuz. Und das ist dasselbe Kreuz, also das Chi, das ist der griechische Buchstabe Chi, CHI, irgendwas umschreibt, von dem spricht ja schon der Platon, als die Weltseele sozusagen gekreuzigt. Ans Kreuz genagelt, in Form eines Ki. Also das heißt, es kommt von dem her schon. Es kommt von dem her schon, also dass die Weltseele sich anschickt, sich sozusagen mit der Materie zu verbinden. Und sich daran oft zu fesseln, einfach bis zu einem gewissen Grad.
Also, ich habe da jetzt einen Gedanken, also das Ki, so wie du gesagt hast, dann ist ja das Unvergängliche im Vergänglichen. Aber im Ich ist ja dann das Unvergängliche, also das Vergängliche dann im Unvergängliche.
Ja, natürlich. Ich meine, da geht es auch um die Weltseele und die Weltseele ist noch nicht dasselbe wie der Weltgeist. Da müssen wir jetzt den Namen Christus wirklich oder Christos noch näher untersuchen. Ich meine, Christos, Christos, Christus. Wenn es Christos ist, ist das E drinnen, dann ist es wieder eine Kreuzung eigentlich. Ist es da das Kreuz, also rhythmisch gesehen ist es das an sich Haltende. Es ist drinnen das R. Das R ist eigentlich immer die regsame astralische Kraft. In welcher Form auch immer, also sehr energiegeladen, da ist eine immense Energie drinnen und wie sie aufzufassen ist, hängt immer davon ab, wovon sie geleitet wird. Etwa für sich genommen ist sie das totale Chaos auch, es kommt darauf an, wie sie durch den Geist geformt wird. Und im I, Christus, Chris, I, da im I ist das die Ich-Kraft drinnen. Also dieses sich aufrichten, sich, und zwar Ich-Kraft eben im Sinne wirklich dieser, ja, man könnte sagen, menschlichen Ich-Kraft oder der dem menschlichen Ich-Kraft verwandten Ich-Kraft. Das ist es nämlich die Verbindung zwischen unten und oben herstellt. Das haben die Engelwesenheiten in der Art nicht. Also das Engels-Ich durch ein I zu symbolisieren, wäre eigentlich irgendwie nicht ganz gemäß, so richtig stimmt's fürs Menschen-Ich. Mhm. Weil dadurch, dass wir auf der Erde stehen, wir eigentlich erst so richtig dieses Oben und Unten haben, dieses zwischen Finsternis und Licht zu stehen.
Die Engel sind selber im Licht.
Genau.
Die Engel berühren gar nicht die Finsternis.
Die berühren gar nicht die Finsternis, genau. Mhm. Und Christus, U oder O, je nachdem, wie man es jetzt nennt, im Griechischen ist eigentlich Christos. O ist eigentlich immer was Rundes, was Umfassendes. Und im S ist, ja, eigentlich, wenn der Geist in die Materie schießt. Das heißt aber auch, sie verwandelt. Und darum kann sie erstarren drinnen, dann ist Eis oder irgend sowas. Mhm. Aber es kann auch heißen, ich verbinde mich damit und verwandle es. Also, und das steckt dann halt eben auch im Namen Christian drinnen. Also es steckt der Christus natürlich drinnen, aber auch so das bisschen einmal als vages Bild dazu. Aber mit dem werden wir uns sowieso noch näher beschäftigen, auch mit diesen Hintergründen. Jetzt geht es dann um die nächste Etappe, aber zunächst also, wo der Christian Rosenkreuz noch nur esoterisch so genannt wird, also die Legitimation sozusagen hat er durch die Florent Blanche Flurgeschichte, dadurch ist die Rose da, die Rose, also die eben aber durchleuchtet ist von oben und verbunden ist mit der weißen Blume oben sozusagen. Und das wird wieder eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil äußerlich gesehen das eine ganz abilitische Inkarnation ist. Also der Knabe, der dann da eben genau etwa, ziemlich genau zur Zeit dieser geistigen Finsternis, auch Mitte des 13. Jahrhunderts, also das ist ziemlich genau, um die Zeit spielt sich das ab. Und, aber auf jeden Fall ist der Knabe jemand, der ganz dem Geistigen hingegeben ist und aber das werden wir besprechen, fange ich jetzt nicht an, weil es ist eine etwas längere Geschichte. Mhm. Und dies steht dann aber wieder ganz im Gegensatz zu der nächsten exoterischen Inkarnation. Also da ist er ganz massiv, weil der in der Welt unterwegs ist, ein typischer Kainsmensch, er lebt sogar im Berg, also in der Erde. Es wird extra betont am Anfang der kymischen Hochzeit. Und das ist alles nicht zufällig. Und da erreicht er ein hohes Alter von 106 Jahren oder so, während er in der vorhergehenden Inkarnation also ganz jung stirbt im Grunde, also mit ein bisschen über 20 vielleicht. Also das heißt, im Grunde bevor so richtig der Ich-Impuls da ganz aufwachen kann. Gut, das aber das nächste Mal.
Ja, danke.
Danke.